Hallo David.
Hallo Robert.
Wünsche dir eine schöne 149. Folge.
Ist schon soweit?
Ist schon soweit,
ja. Muss man bei der 150 nicht irgendwas Krasses machen?
Na, eigentlich ist es eine Community-Folge.
Du sagst eigentlich.
Ich habe überlegt, aber ich dachte so, wollen wir das noch beibehalten mit den Fragen der Leute?
Ja, klar.
Nein. Ich wusste nämlich nichts. Ich dachte, wenn ich dich frage, du wirst du sagen, oh, weiß nicht.
Nö.
Okay,
ja, ey, wir haben diese Woche auch wieder ganz viel Feedback bekommen. Auf Spotify könnt ihr uns ja
schon. Es hören wirklich Leute den Podcast noch nach 148 Folgen.
Ja, 149, denke ich.
Na, die ist ja jetzt.
Ach so.
Ist jetzt,
ja, auf jeden Fall ganz viel Feedback bei Spotify. Könnt ihr ja mittlerweile auch so schreiben und auch bei so Umfragen antworten.
Ja.
Und viele, viele Leute haben sich beteiligt, haben geschrieben, dass es mit ihre Lieblingsfolge tatsächlich ist.
Weil wir so wenig geredet haben, du und ich.
Vielleicht ist es das. Ja, viele haben die Stimme von Fabian gelobt.
Ich dachte auch, als ich kurz reingehört habe, das klingt richtig gut.
Ja, ja. Also du merkst, dass Fabian auf jeden Fall so ein bisschen Sprecherfahrung hat. Vielleicht hat er sogar einen eigenen Podcast und hat uns nicht davon erzählt. Viele fanden diesen Einblick halt voll gut. Manche meinten, dass sie sich sogar noch mehr über das Produzententum gewünscht hätten. Wir hatten einen, der schrieb, dass er Produzent in Österreich ist und es voll spannend findet, mal so über das deutsche Produzententum sich Sachen anzuhören. Ja, und viele, viele andere Sachen. Einer hat geschrieben, dass er es schade findet, dass es keine Koro-Werbung gab.
Oh, ja. Vielleicht kommt die eines Tages wieder.
Vielleicht kommt es wieder. Und es gab auch jemanden, der nochmal darauf hingewiesen hat, das habe ich auch tatsächlich mit Fabian selbst nochmal geklärt. Ich fuhr nämlich mit dem dann zurück in eine S-Bahn. Er tatsächlich auch kein Uber oder sich bestellt hat, weil das, was er auch im Podcast erzählt hat, ne, dass er so auf grüne Produktion achtet, der meinte dann so, nee, er fährt jetzt mit der Bahn, er hat sich ein Ticket geholt und fährt mit der Bahn von Termin zu Termin.
Bist du auch fast schneller in Berlin.
Ja, alleine die Zeit, die du brauchst, um einen Parkplatz zu suchen, ist ja ewig. Auf jeden Fall hatte ich das letzte Mal so einen kleinen Science-Fiction-Film angesprochen, Das letzte Land. Und damit ist schon klar, was für ein Genre wahrscheinlich sein neuer großer Film sein könnte. Das letzte Land ist ein ganz kleiner Indie-Science-Fiction-Film gewesen von Marcel Barion.
Mhm.
Den fand ich richtig, richtig gut. Und deswegen hatte ich ihm den nochmal genannt als, ich schaue dir den mal an und guck mal, wie die das gelöst haben. Weil die haben mit keinen Mitteln, haben die was richtig Gutes daraus gemacht. Und er gleich so, ah, interessant, da werde ich doch mal direkt Kontakt aufnehmen. Also wir können gespannt sein. Ich bin sehr gespannt, ob wir mit Fabian nochmal sprechen werden und es gab auch ein paar Leute, die gerätselt haben, was wohl dieses große Franchise sein würde, was da bedient wurde. Am Anfang muss man ganz so richtig viel der Fantasie hat er ja nicht überlassen. Auf jeden Fall nochmal Dankeschön für euer Feedback hier bei Spotify. Du kriegst auch mal ganz viel bei Instagram, ich ja auch. Da bin ich nicht so aktiv.
Ja, super interessierte Leute. Auch ich hatte jetzt gerade gepostet, hatte der Autor von 1 Million Minuten meine Review und so. Ich habe auch überlegt, eine Drehbuchautorin von so einem für dich anständigen deutschen Film, also der nicht quasi nur platt ist, könnte man ja auch mal überlegen, hier zu haben.
Eigentlich wäre ja auch geil, so ein Drehbuchautoren von einem Film, der scheiße ist.
Ja, ey, habe ich dir das damals erzählt? Ich war so mit Gina auf den Seychellen Urlaub machen vor 5 Jahren oder so.
Ja.
Und da hatte das NDR, habe ich das jemals erzählt, ein Format, wo 2 sehr konträre Leute gegenübergesetzt werden. Da war ich eingeladen, um mich mit Til Schweiger hinzusetzen.
Ach.
Ja, und dann meinte ich so, nee Mann, ich bin das erste Mal seit 2 oder 3 Jahren im Urlaub und Seychellen mit meiner Partnerin. Und die so, ach, kein Problem, wir fliegen dich zurück nach Hamburg zur Aufnahme und dann wieder auf die Seychellen. Und ich so, what? Nee, ich mache nicht jetzt Urlaubspause, um mit Til Schweiger zu reden. Außerdem, was soll ich denn da sagen, außer deine Filme gefallen mir sehr oft nicht aus diesen und jenen Gründen. Sowas könnte man hier
mit dem,
auch machen.
Ich muss sagen, mit dem würde ich auch, glaube ich, gar nicht reden wollen, weil also das, was man mitbekommt, was man so hört, der ja auch öffentlich gerne mal ausrastet, gibt ja so mehrere Sendungen, wo er
hat
sich...
Hat den nicht auch Elias Mbarek aufs Maul gehauen auf irgendeiner Veranstaltung hier in Berlin?
Also das ist
auch ein paar Jahre her, gab es richtige Strafen.
Das ist schon Gossip, da bin ich raus.
Nee, das war nicht mal richtig Gossip. Ich glaube, da gab es irgendwie Fotos oder so. Ich weiß es nicht. Das war, glaube ich, sowas wie der New Faces Award, der von der Bunten.
Ja, aber das ist für mich Gossip. Also,
hallo.
Es ist eher so, also was ich weiß, ist, dass es Aufnahmen gibt, wie er in Talkshows auch schon mal ausrastet. Und was man ja auch weiß, ist, dass er Journalisten auslädt. Also es gab ja eine Zeit lang, wo Pressevorführungen nicht erlaubt waren.
Inzwischen gehen ja weniger Leute in seine Filme als in die Pressevorführung.
Ja, aber also, ne, der hat kein gutes Verhältnis zu Kritikern, sagen wir es mal so.
Noch nie gehabt.
Ich glaube, ein Gespräch würde ich nicht führen wollen, weil das kann ja nirgendwo hinführen.
Ich weiß nicht, die Erwartungen sind so weit unten, dass ich denke, man wird überrascht.
Ey, vielleicht wird man noch überrascht. Ja. Ich meine, ich glaube darüber hinaus, davon mal abgesehen, dass er ein schlechter Filmemacher ist und dass er auch ja nicht immer war. Ne, weil der hat am Anfang ja durchaus ein paar Filme gemacht, die gar nicht mal übel waren.
Ja, hier der Eisbär.
Barfuß, glaube ich, war
der
auch gar nicht mal übel.
Bewegte Mann.
den habe ich
also gesehen. Achso, die er gedreht hat. Du meinst als Regisseur?
Ich glaube auch kein Ohrhasen. Ich weiß, dass kein Ohrhasen der erste Teil war, gar nicht so schlecht. Wenn man den heute gucken würde, glaube ich, dann wäre das wahrscheinlich genau das, was wir heute kritisieren. Ja. Viel Sexismus, viel Misogynie vielleicht sogar auch. Und dieses Platte und vor allen Dingen dieser Stil, den er danach ja immer wieder kopiert hat, mit den immer gleichen Songs, den immer gleichen Bildern, ja, den immer gleichen Covern. Der war da das erste Mal. Ich glaube, den könnte man heute nicht mehr so reingucken. Aber ich weiß, dass mir das kein Ohrhasen damals gefallen hat. Ich muss aber auch sagen, ich war damals echt verknallt in Nora Tschirner. Wahrscheinlich hat das auch eine Menge ausgemacht.
Die eine tolle Schauspielerin ist.
Weiß ich ehrlich gesagt.
Übrigens, ich saß jetzt am Wochenende, war die Familie zu Besuch und meine was ist denn das? Meine Schwoma. Ja, Schwiegeroma. Mhm. Ja, ich habe sie sehr, sehr lieb. Grüße gehen raus. Sie hat eine Weile eine UCI Unlimited Card und guckt deswegen alle möglichen Dinge. Und dann saß man jetzt im Garten, weil schön Sonne am Wochenende war und sagt so, also Robert, ich habe mir den Bienenzüchter angeguckt. Der war klasse. So da, der Kopf. Und wir können wirklich, also bei Holdovers sagt sie, ach, der war schön, der hatte so Episoden. Und dann hatten wir irgendeinen anderen Film, wo sie meinte, oh, der war lang und zäh, irgendwas, was wir beide wirklich geliebt haben. Und wirklich, wir können uns hinsetzen mit einem großen Lachen, weil sie immer gefühlt am anderen Ende ist, als das, wo ich bin bei Filmen. Und ja.
Ich gehe hier morgens immer in mein Lieblingscafé Modo in Schöneberg, um mal hier Werbung zu machen. Und der Besitzer und ich reden immer über Filme. Den hatte ich auch schon mal ein paar Mal dabei. Ja. Du kennst ihn, weil er das auch liebt, Filme zu gucken. Und der meinte so, oh, ich gehe heute mit meiner Freundin ins Kino. Ich so, ja, was guckt ihr? Poor Things? Nee, The Beer Keeper. Und ich so, oh. Und er so, was, ist der scheiße? Ich so, ja, den fand den gar nicht gut. Aber ey, ich will ihn ja nicht kaputt reden. Ne? Er hatte schon Tickets. Finde ich dann immer schwierig, schon zu viel. Und dann wollte er mehr und mehr und mehr wissen, warum ich den doof finde. Und dann kam er am nächsten Tag zurück und meinte, der war super. Seine Freundin und ich fanden den ganz hervorragend. Und ja, was soll man da machen? Ne? Sonst
ja,
kann man nicht sagen.
Auswandern.
Dann haben wir diskutiert darüber, was auswandern. Ist dann halt so und ist auch vollkommen fein, wie ich finde. Also ich hatte das jetzt auch diese Woche bei, besprechen wir jetzt gleich, wo die Lüge hinfällt.
Hast du den gesehen?
Ich habe ihn geguckt.
Ach, ich dachte, du hast ihn gar nicht gesehen.
Nee, ich habe den extra noch geschaut.
Oh, haben sich die Leute köstlich amüsiert im Saal um mich rum und Gina und ich wieder so kopfschüttelnd da gesessen.
Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich fand es ganz interessant, dass die Lacher kamen an Stellen, wo ich dachte, da ist ja nichts lustig gerade. Aber auch nur ganz selten. Also es wurde nicht viel gelacht, aber dann so punktuell an Situationen natürlich so, hä? Also die
krass erfolgreich, ne? Der hat draufgelegt in der zweiten Woche 25%. Also kein Drop, der geht richtig gut in Deutschland.
Aber wo wir dabei sind, und damit wir uns nicht zu viel verlabern, in den US-Medien wird dank Anyone But You, der gerade wirklich gut läuft, und der war jetzt, glaube ich, eine Weile sogar auf der Eins, wird die Rückkehr der Rom-Com gefeiert. Und man muss tatsächlich sagen, so in den letzten Jahren, wir haben letztes Jahr über diesen, wie hieß er nochmal, wo sie nackt am Strand rumrennt, Jennifer Lawrence.
Ach so, Jennifer Lawrence.
The Women That...
No Hard Feelings.
No Hard Feelings, genau, No Hard Feelings. Ist letztes Jahr so ein Film gewesen, wo wir dachten so, oh, solche Filme gibt es irgendwie gar nicht mehr so viele. Und es stimmt. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, warum ist die Rom-Com eigentlich so ein bisschen verschwunden?
Na, verschwunden ist sie tatsächlich nicht.
Ist
sie
so
ist in den letzten
Streamer
vier, fünf Jahren, ja auch nicht auf die Streamer, sondern ausschließlich auf Netflix. In den letzten vier, fünf Jahren gab es immer diese ganzen Weihnachts-Rom-Coms, unglaublich viele Rom-Coms. Ich meine, Jacob Elordi kennen ja, würde man vermuten, viele aus Euphoria. Aber es gibt nicht wenige, die ich glaube, der ist mit The Kissing Booth groß geworden.
Ja.
Und das war so dieser Hype, wo dann Kissing Booth, also Netflix hat das Genre sehr für sich gepachtet. Und ich dachte auch bei Wo die Lüge hinfällt, das fühlt sich so Netflixig an, der Film.
Naja, und das ist eine Zeit lang, war das ja in den 90ern, war das ja ganz groß. Ne? 80er, 90er hat es When Harry Met Sally oder
Notting Hill.
Schlaflos in Seattle. Dann
Notting Hill.
Notting Hill, klar, aber auch so Sachen wie die Sandra Bullock-Filme. Ne, wie heißt der, wo sie am Bahnhof arbeitet als so Kassenfrau und dann ist irgendwas auch mit Schlaflos, glaube ich.
Weiß ich. Was ist denn das, wo sie ums Feuer tanzen sagt, to the window, eine der Lieblingsszenen.
Das mit Ryan Reynolds?
Die Braut, die sich nicht traut oder so. Nee, und natürlich Blonde, sind das nicht auch alles solche?
Das ist alles eine Suppe. Und das war, es gab so Matthew McConaughey und Co., das waren ja Schauspieler.
Liebe braucht keine Ferien, die ist ganz toll sogar. Das ist einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme.
Ja?
Ja, das ist eine tolle Rom-Com.
Also die Rom-Com war mal ganz groß und ist jetzt irgendwie aus dem Kino so ein bisschen verschwunden. Und,
ganz kurz, was du gerade gesagt hast. Matthew McConaughey und Hugh Grant waren die beiden hauptmännlichen Figuren und natürlich der Sprung von Emergency Room auf die Leinwand von George Clooney. Das waren alles so ein bisschen...
Was hat er denn? Nee,
war der nicht so ein bisschen Rom-Com-ig auch?
Nee, der hat doch angefangen mit so Sachen wie, ich glaube, der erste Film, den er gemacht hat, war Peacemaker. Oh. Das ist so ein, mit Nicole Kidman, so ein Spionageding gewesen. Dann hat er, glaube ich, so Batman und Robin als nächstes gemacht.
Stimmt, du hast recht.
Der hat relativ schnell angefangen. Ich glaube, der hatte dann in Out of Sight von Soderbergh mitgemacht. Das war noch so am ehesten, aber es war schon eher fast sowas wie Ocean's 11. Nee, der war nicht so rom-comig. Aber um nicht so viel darüber zu reden, ich habe mal geschaut, was war die erste Rom-Com?
Generell
im Kino. Und natürlich geht so Rom-Com, also Romantic Comedy, ist ja im Grunde die Bezeichnung für Filme, die romantische Elemente haben, aber auch lustig sind. In der Regel ist
es... Aber es muss einen Streit geben, dass die Figuren sich voneinander entfernen. Am Ende müssen sie zusammenkommen.
Es gibt auf jeden Fall Regeln. Meistens ist es aus der Perspektive des Mannes, der ist so ein bisschen stümperhaft oder so, hat sich zum Beispiel noch nie verliebt, kann einfach mit Frauen nicht wirklich umgehen und dann trifft er... Entweder eine femme fatale oder er trifft so das junge, unschuldige Mädchen, das ihm zwar zugewandt ist, aber seine Stümperhaftigkeit oder Umstände des Lebens
oder die,
sorgen
die ganz
dafür.
Anders ist, dass sie eben so mit Brille und verhuschelt aussieht und irgendwann hat sie im Auftritt die Treppe runter mit Kleid.
Und dieses Regelwerk geht eigentlich zurück auf William Shakespeare. So Sachen wie Ein Sommernachtstraum oder Viel Lärm um Nichts. Ne, das sind so
Wo die Lüge hinfällt, ja eine Aufmachung von, das von Viel Lärm um Nichts.
Exakt, genau. Ja. Das muss man noch dazu sagen. Und im Kino wurde das erste Mal ganz am Anfang natürlich aufgegriffen und die ersten meinen Filme, bei denen man sagt, dass sie diesem Rom-Com-Sujet so ein bisschen entsprechen würden, sind zwei Filme. 1924 hat Buster Keaton Sherlock Jr. gemacht, in dem es genau so läuft, wie wir gerade gesagt haben. Er ist ein mittelloser Filmvorführer und verliebt sich in ein junges Mädchen und leider gibt es aber da diesen bulligen Typen, der ihm körperlich überlegen ist, der ihr auch Avancen macht und unter anderem klaut er dem Vater des Mädchens eine Uhr und diese Uhr versetzt er dann, mit dem Geld macht er ihr dann Geschenke und er wiederum träumt sich in so eine Situation rein, wo er als großer Detektiv diesen Fall dann löst, um bei dem Mädchen zu landen. Ist ein Stummfilm und ich denke mir immer wieder, wenn ich diese Geschichten, ich habe den leider nicht gesehen, aber wenn ich das so lese, denke ich, wie haben die das eigentlich erzählt? Weil es klingt sehr komplex dafür, dass die eigentlich nur Mimik und Gestik hatten und dann diese Texttafeln dazwischen, mit denen man ja eigentlich auch nicht viel machen kann. Auf jeden Fall der und Mädchenscheu ist der andere Film mit Harold Lloyd in der Hauptrolle.
Könnt ihr komplett auf YouTube gucken, Sherlock.
Die ganzen Buster Keaton-Filme.
44 Minuten.
Genau, die sind nicht lang. Mädchenscheu ist der andere, in dem geht es auch um einen Mann, der scheu ist und jetzt eigentlich schon im gehobenen Alter traut sich, keine Frauen anzusprechen, schreibt aber ein Buch, in dem er über seine großen Affären schreibt und er schreibt sich ein Selbstvertrauen damit an, um dann irgendwie zu versuchen, dann bei den Frauen zu landen. Das sind so die beiden. Also Mädchenscheu und Sherlock Jr. entsprechen als erstes dem Ganzen und dann.
Von wann ist der auch 24?
Beide 1924. Und ja, dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ja, später kamen so Sachen wie Eis am Stiel dazu. Also so die Erotikkomödien gab es dann noch. Es gibt noch die Screwball-Comedies.
Ich habe die Headline vergessen. Die ersten Rom-Coms sind genau 100 Jahre alt, hättest du sagen können.
Ja, stimmt.
Hast du die Headline vergessen?
Ja, ja. Ja, hast du jetzt wieder geliefert.
Ja, brillant.
Okay, brillant. Okay, das war's. Also 100 Jahre alte, 100 Jahre
das
altes Genre.
War das Trivia?
Wir gucken gleich mal, ob es gut ist.
Aber damit herzlich willkommen
zu zwei.
Wie Pech.
Und Schwafel.
So, wir gucken gleich mal, ob es gut ist, wo die Lüge hinfällt, sagst du ja?
Wollen wir das gleich besprechen?
Ah, da sind wir dann doch mittendrin.
Lass doch den Leuten erstmal sagen, was wir heute noch haben.
Ich muss zur Verteidigung meiner Frau sagen, sie saß mit einer Lebensmittelvergiftung in dem Film. Das hat es nicht besser gemacht.
Ja, ich habe ihre Wertung gesehen, die ist ja schlechter als deine und meine.
Gina wird richtig sauer. Es gibt ja nach 5 Minuten diesen Moment, wo sie rausrennt und er dann für sie hörbar, aber nicht sehbar sagt, ach, sie ist sowieso nichts Besonderes. Und darauf basiert dieser ganze Film, das hasst sie und ich auch. Das ist so, wenn Leute nicht eine Minute miteinander reden und dieser Konflikt ins Endlose eskaliert wird, das ist so unnötig.
Ja, ich habe es Plot Inconvenience genannt, weil es gibt ja diesen Begriff der Plot Convenience, wo man darüber spricht, dass Details des Plots so zufällig, ja, in Anführungszeichen, aufeinanderprallen, das wirkt dann so forciert und konstruiert, dass es keinen Spaß macht. Also wann immer ihr im Kino sitzt und mit den Augen rollt, weil irgendeine Situation passiert, wo man denkt, okay, man hört regelrecht das Kritzeln des Drehbuchautors quasi im Hintergrund. Und hier ist es in dem Fall genau andersrum. Es passieren Dinge, die so absurd quatschig sind, ne? Also das Ganze basiert darauf, dass jetzt sind wir schon drin.
Ja.
Ja.
Warum müssen die Leute dann wissen, was sonst noch kommt?
Ja, es ist halt eine Überraschungsfolge. Ja. Ihr wisst noch nicht, was besprochen wird. Aber jetzt besprechen wir, wo die Lüge hinfällt, beziehungsweise Anyone But You. Sydney Sweeney und, wie heißt er nochmal?
Glenn Powell.
Glenn Powell.
Aus also Euphoria-Star und Top Gun Maverick genau. Star.
Treffen aufeinander, beide wohl gerade mit so die Schönsten in Hollywood. Und es gibt direkt am Anfang eine Situation, sie muss pullern, geht in ein Café und sagt so, oh, ich muss dringend auf ihre Toilette. Und dann sagt die ein bisschen störrische Verkäuferin so, ne, geht nicht, hier müssen Sie erst was kaufen. Und dann ruft er so von der Seite rein, so, ja, sie ist meine Ehefrau, ich kaufe für sie was. Und das wirkt schon echt scheiße, also weil es so schlecht gespielt ist und so schlecht geschrieben ist und sich so unecht anfühlt. Und ich finde, bei mir ist es immer so, bei Romantic Comedies, die können mich schon erreichen, obwohl es nicht mein Genre ist, aber die können mich dann erreichen, wenn sie sich natürlich anfühlen, wenn ich das Gefühl habe, da treffen zwei Menschen.
Hast du vom gleichen Regisseur Einfach zu haben gesehen?
Nee.
Easy A mit Emma Stone?
Nee.
Das ist für mich eine der besten Romcoms überhaupt.
Ja.
Und deswegen ist es so krass, weil der gleiche Regisseur aus meiner Sicht eine richtig klasse Romcom abgeliefert hat und quasi auch so den Abschluss der Romcom-Saga. So seitdem dann, damit kam dann die große Pause für mich gefühlt mit diesem Film.
Ja, mag sein, aber der hier entspricht dem gar nicht, weil die beiden gehen dann auf ein Date. Und nach diesem Date, auch das ist wieder so, sie sitzt dann schon während des Dates, sie quatschen, sind bei ihm zu Hause und dann sitzt sie auf ihm. Aber sie schlafen nicht miteinander, sondern schlafen nur nebeneinander ein, weil sie ganz viel geredet haben. Das ist auch schon, wo ich denke so, oh ja, okay, alles
David,
klar, im frühen Amerika.
Das ist Romantik.
Ja, ja. Und dann aber steht sie morgens auf, weil sie gehen will. Warum, weiß ich, habe ich nicht ganz verstanden. Und
aus Gewohnheit, glaube ich.
Wer weiß.
Weil sie von der Situation überfordert ist und
ja?
stellt dann fest, nach ein paar Metern, nee, eigentlich muss ich da zurück, das war doch schön.
Ja.
Und wie sie auf dem Absatz umdreht und gerade in die Tür will, ist jemand anders schon zu ihm reinkumpel und sagt, Achtung, zu dem, ich habe in den O-Ton geschaut, ungefähr sowas wie, hä, der Schraubschlüssel liegt falsch, hast du ihr von deiner Mutter erzählt?
Sie muss was ganz Besonderes sein.
Ja.
Und dann sagt er, nee, ich konnte kaum erwarten, bis die endlich raus ist, die geht gar nicht.
Und ja, das hört sie, als sie
das hört
der
sie,
Tür
weil
steht.
Sie nämlich in die Tür, die Tür ja. war nämlich offen, sein Bewohner hatte, also ganz viele Zufälle, die so unmöglich sind, dass es halt wirklich, ich...
Und dann sind sie 2 Jahre lang sauer aufeinander.
2 Jahre lang, genau. Ich glaube, sie treffen schon am nächsten Abend auf einer Party aufeinander.
Nee, ich glaube, das ist 2 Jahre später.
Das ist 2 Jahre später.
Also dieses, dass sie sich, da wissen sie doch schon, dass die Hochzeit ansteht, oder bin ich blöde? In der Party?
Nee.
Ach so, okay.
Ich glaube nicht.
Das ist eine ganz komische Zeitvermischung
ja,
da.
Du blickst
die da so
auch nicht durch. Es ist wirklich ein mieses Drehbuch. Und was ich noch schlimmer finde, ist, wie schlecht es gespielt ist. Also der Kumpel, der am Anfang zu ihm reinkommt, also von Glenn Powell, sein bester Freund, ist wirklich eine absolute Katastrophe, ein ganz furchtbares Schauspiel. Ich habe es irgendwie Schauspiel aus dem 9. Kreis der Hölle beschrieben.
Fegefeuer.
Ich finde aber Sidney Sweeney auch wahnsinnig scheiße.
Finde ich auch.
Also richtig schlecht.
Also ich finde, die ganze Chemie, die hat, Euphoria hast du, glaube ich, nicht geguckt?
Nee, ich hatte auch in meiner Review auf Letterboxd geschrieben, kann mir bitte jemand mal die Person Sidney Sweeney erklären, weil ich habe jetzt den Trailer gesehen zu, der kam die Tage, ist ein Horrorfilm mit ihr. Da spielt sie irgendwie eine Nonne und am Kloster, sie wird schwanger, aber es ist eine unbefleckte Empfängnis und offenbar ist es Satan, der in hier heranwächst. Und ich dachte so, boah, ist das scheiße gespielt. Schon im Trailer sieht man das.
Also in Euphoria ist sie halt eine, die komplett niedergemacht wird von Jacob Elordi und mehr oder weniger nicht körperlich missbraucht, aber seelisch, weil es immer wieder irgendwelche anderen gibt. Und die ist da ganz oft in Euphoria weinend, zerstört, manchmal ein bisschen hoffnungsvoll, viel nackt tatsächlich.
Ja.
Deswegen sie, glaube ich, jetzt auch hier sich da gewohnt ist, alles zu zeigen, wenn es sein muss. Aber die taugt, finde ich, außerhalb dessen bisher, also in diesem Film, da geht gar keine Chemie von ihr aus zu Glenn Powell. Und Glenn Powell versucht es noch, finde ich. Der auch, finde ich, noch ziemlich mit Würde komplett blank zieht.
Der hat so ein bisschen Comedy-Timing, merkt man an einigen Stellen.
Aber die haben keine Chemie und keinen Charme. Es gibt ein, zwei Mal, wenn es um diesen Song geht, der auftaucht, dachte ich, okay, das finde ich jetzt ein bisschen niedlich. Aber eigentlich ist alles sehr, sehr drüber.
Immaculate heißt der Horrorfilm, der mit ihr angekündigt wurde. Ich hatte eine Review gelesen, die hat das ganz gut beschrieben. Sie meinte so, ich bin eigentlich Fan von Sidney Sweeney, aber in dem Film wirkt sie so, als wäre sie gerade frisch aufgestanden. Jemand hätte ihr die Lines gegeben und sie hätte die einfach nur vorgelesen. Also es wirkt immer so ganz raus, also als würde sie an dem Film vorbei acten. Und die Stimmung, die man auch für so eine Rom-Com braucht, ne, es ist ja nicht nur die Chemie, sondern man muss A, brauchst du Comedy-Timing, B, muss da irgendwie auch dieses wenn du jemanden anguckst, da muss ja so entweder dieses Gefühl
Magie
von...
Irgendeine muss da sein.
Irgendwas muss da sein. Und es ist nichts in ihren
das
Augen.
Das fühlt sich nur nach Friendzone an zwischen den beiden. Ja. Da ist keine Chemie glaubbar, dass da mehr wäre. Aber nicht nur, dass das so wäre, während bei Glenn Powell, der spielerisch besser ist, kurz irgendwas mit der Mutter angedeutet wird und es sonst gar keine größeren Konflikte gibt, außer die Ex, die ja ein bisschen eifersüchtig machen will, bekommt sie ja noch so eine Backstory mit ihrem Studium und die will die Eltern nicht enttäuschen. Und dann gibt es auch noch der Ex, der angeschleppt wird. Und dann ist dieser Typ, sie kriegt also eigentlich fast die doppelte Ladung an Hintergrundgeschichten, die sie überhaupt nicht bedienen kann. Und deswegen wirkt das so uninteressant, leider.
Es ist nicht witzig, ja. Es ist nicht charmant.
Hast du die Song-Performance hier noch ganz angeguckt während des Abspanns?
Ja.
Das fand ich das Beste vom Film.
Ich fand generell den Soundtrack sehr gut. Ich mochte alle Songs. Es gibt so einen Song Bad Idea Ride von Olivia Rodrigo. Der läuft irgendwann ganz kurz im Film. Ich dachte so, oh, der klingt gut. Dann habe ich mir den Soundtrack bei Spotify mal gegeben und dachte so, da sind ein paar geile Dinger dabei. Also so ganz unnütz ist das Ding nicht gewesen.
Es sieht auch schön aus, dieses Haus da am Strand in New South Wales.
Aber ja, ja.
Der Cast ist auch wieder so wahnsinnig überdurchschnittlich attraktiv, also so unangenehm.
Ja.
Dann gucke ich so ein Kino an mir runter und denke so, was wäre ich für ein scheiß Mensch.
Es war schön mal wieder, oh, wie hieß er nochmal? Barry Brown? Nee, er ist nicht Barry Brown. Ich muss mal kurz gucken, wie er heißt. Aber es sind ein paar.
Derweil kann ich mit dir mal darüber reden, wie viele Jahre der Film in Deutschland freigegeben ist und im Rest der Welt.
Brian Brown. Brian Brown. Habe ich ewig nicht mehr gesehen. Er hat unter anderem in Cocktail mitgespielt, aber auch in FX. Da spielt
ist
er so
der ein, Vater der eine? Oder?
Genau, es ist der eine Vater.
Ja.
Das war schön, den mal wiederzusehen, aber das sind so die wenigen positiven Aspekte gewesen.
Weißt du, wie viele Jahre der Film freigegeben ist?
Hast du mir gesagt, der ist ab 6 Jahren freigegeben, oder?
Also der ist im Rest der Welt so ab. Minimal 12, 13, 14, 15, 16 R-Rated USA, Malaysia verboten, Deutschland ab 0. Als
null.
Einziges Land ab 0. Und denkst du, wer hat denn da bei der FSK gepennt? Also weil du siehst ja wirklich Ärsche und Intimbereich und Brüste und du siehst ja alles und denkst so, hä?
Es gibt eine Szene, die fand ich wirklich schwer zu ertragen. Da stehen sie so am Rande einer Klippe. Also ich habe gar nicht verstanden, was die Szene soll, weil er fummelt ihr am Arsch rum und beide landen dann irgendwann mit ihren Händen in der Arschritze des jeweils anderen. Und ich saß da und dachte, hä? Was soll das? Und sie spielen das immer noch so, als wäre das jetzt nur Schauspiel für die anderen. Und plötzlich ist eine Spinne involviert. Einer ist dann nackt, dann sind beide nackt. Und super crazy, während die anderen einem also die Freunde gucken gerade in die andere Richtung, weil sie einen Koala-Bär gesehen haben. Und auch diese Situation ist so forciert geschrieben. Ne, das ist so eine Unmöglichkeit, das macht keinen Spaß, den zu gucken.
Der versprüht einfach keinen Charme. Also ich fragte mich immer wieder, was würden Emma Stone und Ryan Gosling draus machen? Oder halt begabte Leute,
ja,
die
das
so
Drehbuch
Zwischentöne.
Ist wirklich schrecklich. Also,
aber ich glaube, begabte Akteure vor der Kamera hätten da nochmal was draus machen können. Gutes Beispiel fand ich war Julia Roberts und George Clooney in dieser Ticket ins Paradies letztes Jahr, wo ich das Gefühl hatte, die hatten ähnlich plumpe Sache, aber die haben mehr draus gemacht.
Da sind aber zwei Könner, ja, muss man sagen.
Also meinte ich ja.
Bei Sydney Sweeney, mir haben Leute geschrieben, dass sie auch in einem Film, Reality heißt der, soll sie wohl sehr gut sein. Also offenbar kann die was. Ich habe es nur bisher nicht gesehen, deswegen schauen wir mal. Ich freue mich ja, dass die Rom-Com wieder zurück ist, aber ist immer so traurig, wenn das, womit so ein Genre dann wieder zurück in die Massen findet, so ein Schrott ist, weil auch da wieder, ne? Man sieht es von außen und denkt sich, irgendein Produzent wird sagen, ah, okay, du kannst den Leuten alles anbieten, weil Rom-Com scheint gerade...
Die Rom-Com ist ein bisschen wie beim Horrorfilm. Ich meine, wenn ein Drama zum Beispiel nicht so gut ist, dann ist es meist zäh oder langweilig. Dann kann man der Sache noch vergeben oder sich fragen, was wollte der Künstler uns erzählen.
Ja.
Oder bei einem Actionfilm kannst du sagen, sieht mir nicht gut aus, wird zerschnitten. Aber Rom-Coms und Horrorfilme werden sehr schnell peinlich, wenn sie schlecht sind. Also richtig unangenehm anzusehen. Und das ist hier sowas. Aber er läuft gut und nicht wenige anscheinend haben dabei Freude. Insofern, David würde sagen, ehe ihr den nächsten Scream-Teil guckt, schaut lieber, wo die Lüge hinfällt.
Nö, dann guckt lieber The Holdovers.
Was ist das denn?
Das ist der neue Film von Alexander Payne.
Mit fünffachen Oscar-Nominierungen im Rücken.
Genau, Paul Giamatti spielt einen Lehrer an einer jungen Schule.
Namens Paul, damit er sich seinen Namen beim Drehen gut merken kann.
Clever. Der ist so ein Zausel, würde ich es nennen. Also so ein Typ, der ist...
Wow, jetzt hast du aber ein Wort wieder in die Welt gebracht.
Aber ist so ein altes Wort,
ja,
das haben meine Großeltern noch
so
gesagt.
Zausel.
Ja, das heißt, dass ich
Zauselbart.
Er ist Professor an dieser Schule, aber schon so lange, dass er eigentlich alles hasst. Sich, den Beruf, Er liebt die Geschichte, das ist sein Fach, das er unterrichtet, aber er hasst es, mit Schülern umzugehen.
Und Menschen generell.
Menschen generell, genau. Ist ein Misanthrop. Und nun gibt es an dieser Schule die Regel, dass alle können nach Hause fahren zu Weihnachten, außer die, bei denen die Eltern sagen, ah, nee, das passt dieses Jahr nicht.
Also man muss sich vorstellen, das ist die Barton Academy. Das ist eine Academy, die halt typisch Kinder aus reichem Hause sind dort eher wie ein Internat gehalten. Also nichts, wo sie tagsüber nach Hause gehen, sondern die Eltern sind weit weg. Manchmal auch in anderen Ländern wie Südkorea.
Genau. Und jetzt zu Weihnachten hat er den Dienst aufgedrückt bekommen. Er muss auf die Überbleibsel, also the Holdovers, muss er aufpassen. Das sind ein paar Schüler. Aus diesen paar Schülern wird dann am Ende ein einziger, weil ein paar davon dann auch mit einem Helikopter abgeholt werden. Und dann sind er und die Schulköchin zu dritt quasi über Weihnachten allein. Und das Spannende an the Holdovers ist, dass man normalerweise, wenn man das jetzt hört, denkt man sich, was passiert dann? Es gibt natürlich diese obligatorische Nummer, die man daraus machen kann. Ne? Er, der Zausel, mit dem man nicht viel anfangen kann, trifft dann auf einen jungen Schüler und beide lernen voneinander, was es heißt, im Leben voranzukommen. Der alte Lehrer wird dem Jungen vielleicht ein bisschen Disziplin beibringen und der Junge bringt dem alten Lehrer vielleicht ein bisschen bei, wie es ist, auch zu leben. Und dann gibt es noch die Köchin, die da ganze so ein bisschen die moralisch standhafte Person daneben ist, die ab und zu mal ein paar Sprüche reinhauen darf. Was interessant an The Holdovers ist, dass die Figuren sehr viel vielseitiger als das sind. Zum Beispiel die Köchin, ich habe die ja schon mal neulich genannt. Kannst du dir den Namen der Schauspielerin nochmal wiederholen? Du hast doch da bestimmt einen...
Dane Joy Randolph.
Genau, wo ich auch meinte bei den Golden Globe-Nominierungen, wo sie ja auch gewonnen hatte. Und jetzt beim Oscar ist sie wieder nominiert. Die ist fantastisch. Die ist richtig, richtig gut. Bei der merkt man auch, die ist nicht nur die Stichwortgeberin, sondern es geht auch in einem Subplot darum, sie hat ihren Mann im Krieg verloren, nee, ihrem Sohn.
Darf ich gerade kurz an der Stelle was einhaken, weil das ist nämlich so ein gutes Beispiel für diese Schreibe. Was David noch nicht erwähnt hat, der Film spielt 1970 und zum Jahreswechsel zu 71. Das heißt, da tobt auch der Vietnamkrieg. Und diese Verbindungen sind so perfekt, weil dieser Junge, der da bleibt, der ist ein Außenseiter und der ist auch störrisch. Und das wäre nicht das erste Mal, dass er von der Schule geworfen wird. Und er hat Angst, dass wenn er von dieser Schule fliegt, obwohl er eben so ein Außenseiter ist und gerne sein Ding durchzieht, muss er auf die Militärakademie. Und dann das heißt, in dieser Zeit, da musst du dann in den Krieg und da kommst du wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt wieder.
Ja.
Und dieses Schicksal verbindet ihn mit der Köchin, die gerade genau einen Jungen in dem Alter verloren hat. Und die ganz gezielt nicht zu Weihnachten zu ihrer Schwester fährt, die schwanger ist, weil sie dann sehen würde, wie Leben in die Welt kommt, während sie jemanden verloren hat und entscheidet sich für die Einsamkeit, nämlich die Einsamkeit, die dieser Professor sein Leben lang sucht und mit dem Jungen wieder verbindet.
Ja.
Die haben so wahnsinnig spannende Themen. Also das ist eine gute Schreibe,
ja, genau.
Diese Verbindung der Figuren.
Es ist auf jeden Fall nicht diese gerade Linie, die man erwarten würde von so einem Film, sondern alle Figuren sind sehr vielseitig und er kennt auch nicht diese einfachen Lösungen. Also ich fand auch interessant, wie der Film am Ende nicht auf das Ende hinausläuft, was man erwarten könnte. Ne? Typisches Happy End, jeder hat die Lektion gelernt, die Moral von der Geschichte ist bei jedem irgendwie angekommen, das Publikum ist jetzt ein bisschen schlauer und dann gehen wir alle gut gelaunt nach Hause. Und ich finde, der Film endet gar nicht auf so einer positiven Note. Zwar irgendwie, aber irgendwie auch nicht, weil so ambivalent wie die Themen und die Personen vorher sind, so ist auch ein bisschen das Ende. Und das
er findet irgendwie so ein realistisches Ende, bei dem man aber, ich das Gefühl habe, ist okay. Es ist okay für alle.
Ist okay, genau. Ist okay. Und man kann Hoffnung haben für alle Beteiligten. Und das fand ich noch das Beste daran. Ich hab dem tatsächlich, ich habe gesehen bei Letterboxd, Sebastian von Filmstarts, 5 Sterne. Deine Frau, glaube ich, 5 Sterne. Du, 4,5 Sterne. Ich glaube, alle geben gerade Höchstwertungen für den und ich habe, glaube ich, 3,5 gegeben, weil mein Punkt war, ich habe den mit Carly wieder geguckt und Carly fand den gar nicht gut.
Ja. Carly ist ein bisschen wie meine Schwoma.
Ja, ja. Die fand doch Poor Things nicht gut, ne? Aber sie.
Ich atme das wirklich weg.
Hey, was meinst du, wie es ist, neben ihr dann zu sitzen in dem Moment, so bei Poor Things hinterher rauszukommen und dann sich anhören zu müssen, dass Mark Ruffalo kein guter Schauspieler ist?
Weil man
ist
freut
halt
sich
hart.
Ja dann irgendwie auch, oder kann ich, da, ich freue mich ja immer sehr, Gina einen Film zu zeigen, den sie noch nicht kennt. Das ist ja der Fall bei dir. Und hier hat sie nämlich nach Holdovers das erste Mal nachgeholt, Der Club der Toten Dichter. Den hatte sie nie gesehen.
Ah, ja, in dem Fall merkte ich aber, dass ich fand den gut, aber der hat mich auf emotionaler Ebene nicht so sehr abgeholt. Ich glaube, weil mir die Fallhöhen nicht groß genug waren. Ich kann da nur vermuten, aber ich merkte so, der plätscherte in Anführungszeichen so vor sich hin. Ich fand das sehr schön, wie er geschrieben ist. Ich fand super, wie die Figuren ausgearbeitet waren. Ich fand Paul Giamatti toll. Ich fand auch den jungen Darsteller toll. Also alle spielen hier wirklich
sein Kameradebüt auch gegibt in dem Film.
Das muss man nochmal dazu sagen, genau. Und sie ist ja, glaube ich, aus The Idol eine Darstellerin.
Ja, die Serie habe ich nicht
wirklich. Ja, ich auch nicht, aber sagte Carly immer wieder. Und,
fand sie toll, die Serie?
Ja. Ja, auf jeden Fall, bei ihr dachte ich so, oh, sie hat die besten Momente im Film. Aber Paul Giamatti irgendwie, ich bin nicht so ganz warm geworden.
Manchmal ist es ja auch nicht.
Genau.
Weißt du noch, wie wir aus 1917 rauskamen und meinten, irgendwie ist es das nicht? Und alle so, oh, das ist so ein toller Film.
Ja, ja.
Manchmal, also ich fand den so warm und so liebevoll, diesen Film. Und so real.
Ich fand den Vibe gut, dieses 70s-Vibe. Ich fand die Figuren und die...
Die Sprache ist klasse. Weil immer, auf der einen Seite wird sich sehr gewillt ausgedrückt, aber dann werden auch Worte wie Peniskrebs und so immer wieder benutzt.
Ja.
Ich mochte diese Range von sehr einfach bis sehr intellektuell auch in dem Film.
Ich fand am Anfang, wo es noch mehrere Schüler waren, da war so auch die Zwistigkeiten unter den Schülern. Und ich fand, das hatte so ein bisschen was von Breakfast Club oder anderen Filmen, die zu der Zeit in den 80ern auch relativ bekannt waren. Und ich dachte, vielleicht geht es ein bisschen in die Richtung. Das hätte ich vielleicht mehr gerne gesehen. Es ist auf jeden Fall ein guter Film, will ich gar nicht anders sagen. Aber manchmal sind solche Sachen, die machen dann nicht mit jedem was emotional. Deswegen kann man aber trotzdem sehr empfehlen.
Hattest du das Bild gesehen, wie Paul Giamatti beim In-N-Out-Burger sitzt mit seinem Golden Globe nach der Veranstaltung? Entspannter Typ. Auch diese ganze Lazy-Eye-Nummer, die kommt wohl von ihm, ne? Der da selbst am Set dann...
Ich hatte auch eine lange Diskussion mit Carly, die meinte nämlich, dass er ja wirklich so aussehen würde. Ich so, nein. Also ich habe ja nun schon mehr als genug Filme mit ihm gesehen. Und klar, er hat so, seine Augen sind sehr speziell. Aber dass sie, also in dem Film, die drehen sich ja an alles ja wie Googly Eyes.
Ja, ja.
Die drehen sich ja an alle natürlich so. Und wie sie das gemacht haben, das verraten sie nicht. Ich hatte ein Interview mit ihm gesehen, da wird er gefragt, wie habt ihr das hinbekommen? Ist es CGI? Habt ihr irgendwelche Prothesen? Wollte er ja nicht sagen.
Manche können das. Welcher Film ist das? Ist das nicht Christian Bale?
Meinst du, dass er das macht?
Christian Bale zum Beispiel macht er das ja in Big Short oder so, dass ihm das eine Auge, ist das Big Short, wo ihm das eine Auge immer wegdreht?
Boah,
ich glaube, als er Michael Burry spielt, der hat das dann geübt. Das ist machbar.
Ja?
Ein Auge separat weg. Christian Bale wurde da gefragt, gesagt, hat er da echt und macht das selber, dass das da rauswandert.
Ich möchte gerne auf was hinweisen. Am Wochenende war hier in Berlin Fantasy Filmfest. Und zwar nicht das große, sondern die kleinen Ableger. Es gibt ja mittlerweile drei Sachen. Es gibt die Fantasy Filmfest Nights, es gibt die White Nights, die sind immer im Winter, und das Hauptfest. Und jetzt war in Berlin der erste Ableger, und in den nächsten Wochen, also jetzt, wenn ihr diese Folge hört, dann könnt ihr in, ich glaube, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und wie sie alle heißen, könnt ihr noch hingehen. Und das sage ich deshalb, weil ich ganz kurz darauf hinweisen will, es laufen zumindest drei Filme, die ich sehr spannend fand. Das eine ist Dream Scenario, das ist der neue mit Nicolas Cage. Da ist er auch Golden Globe nominiert gewesen für. Wir haben den leider immer noch nicht.
Der läuft da, der sieht richtig gut aus.
Genau, der soll ja auch wieder super spielen. Es geht um einen Mann, der plötzlich in den Träumen der gesamten Weltbevölkerung auftaucht.
Und er ist auch so ganz unbeholfen, steht nur da und guckt mal.
Es klingt so ein bisschen wie Being John Malkovich, also wieder was, könnte auch von Charlie Kaufman geschrieben sein, ist es aber, glaube ich, nicht. Aber er scheint wieder in dieser späten Nicolas Cage-Renaissance genau reinzupassen. Der läuft da. When Evil Lurks ist einer, der kommt aus Argentinien, der Film. Ich habe den letztes Jahr schon gesehen, und der ist richtig bösartig. Der Regisseur, ich glaube Damien Rugner heißt der, hat vor 2 Jahren hat der Terrified gemacht. So ein Spukfilm, der sehr, sehr gruselig war und sehr, sehr spannende Einstellungen hatte. Unter anderem hat er einen Jumpscare drin, bei dem sich Smile sehr genau orientiert hat, offenbar. Es gibt ja bei Smile diesen einen, da läuft so eine Figur auf ein Auto zu und dann klappt ihr der Kopf so um.
Runter, ja.
Genau diese, das, also.
Den sie im Trailer verbraten.
Den haben sie offenbar, also würde mich nicht wundern, wenn sie den da sich abgeguckt haben. Damien Rugner hat ein schönes Auge für Grusel, Horror und Atmosphäre. Und hier geht es jetzt um eine Kleinstadt, die von einem Dämon heimgesucht wird. Die Wiedergeburt des Satans steht an, und das bringt das ganze Dorf durcheinander. Und da gibt es so 2, 3 Szenen drin, die wird man nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Den fand ich wirklich gut, und ich glaube, der macht auf dem Festival richtig Laune. Es gibt dann einen, den habe ich auch gesehen, extra fürs Festival jetzt, Hundreds of Beavers. Schreibt ihr den auf, Robert?
Hunderte von Biebern?
Genau, wir haben ja einen Link bekommen. Der müsste noch funktionieren, schau ihn dir vielleicht an. Es ist ein Typ, hat mit After Effects und einem Kumpel, haben die draußen im Schnee gedreht, und es ist quasi ein Stummfilm. wie Looney Tunes. Also musst dir vorstellen, wie Coyote versus Roadrunner. Ein Typ, der Jäger ist und unbedingt Biber fangen möchte. Und diese Biber werden gespielt von Menschen in Biberkostümen, die richtig scheiße aussehen. Und das Ganze funktioniert wirklich wie in diesen Roadrunner-Dingern so. Er baut eine Falle und dann tritt er in die eigene Falle und wird dann zerquetscht oder so. Ne? Also es ist so eine ganz weirde Mischung. Und der ist mit 2 Stunden ist der viel zu lang, viel zu lang. Weil du denkst so, boah, also es ist zwar hier und da mal witzig. Ich musste nicht durchgehend lachen, aber ich fand den irre kreativ, weil ich dachte so, wow. Aber
was ist das? Fantasy-Horror?
Das ist, schau dir am besten mal den Trailer an.
Hundreds of Beavers.
Hundreds of Beavers. Schwarz-Weiß, Stummfilm. Also es könnte nicht sperriger sein, aber du wirst dieses Jahr auf jeden Fall keinen kreativeren
Biberfilm sehen.
Keinen kreativeren Film vor allen Dingen. Also den kann ich nur empfehlen, vor allen Dingen in der Crowd. Also wenn ihr überlegt, ihr aufs Festival zu gehen, ich glaube, das ist was für eine große Festival-Crowd. Deswegen ist das für mich noch der größte. Es laufen noch andere Filme, die habe ich aber alle nicht gesehen. Deswegen möchte ich euch zumindest die beiden, die ich gesehen habe, empfehlen und den einen Nicolas Cage-Film.
Hundreds of Beavers.
Guckt mal am besten bei fantasyfilmfest.com. Und schaut euch den Trailer von Hundreds of Beavers an. Da werdet ihr auf jeden Fall staunen.
Okay, wir haben noch ein paar Sachen.
Mhm.
Soll ich dir mal kurz von Griselda erzählen?
Ja, ich sehe die ganze Zeit irgendwie Werbung überall.
Das kam, also was Bekanntes. Griselda, sagt dir Griselda Blanco was?
Nee.
Noch nie gehört.
Nee.
Die kannte ich schon lange. Die nennt man auch die schwarze Witwe oder Patin. Die ist in den 70er, 80er Jahren in Miami groß geworden. Die ist vom Medellin-Kartell geflüchtet und hat ein Drogen-Kokain-Imperium aufgebaut und pro Woche bis zu 1,5 Tonnen Kokain umgesetzt und eingeführt in die USA. Die hat bis zu 250 Menschen anscheinend ermordet. Die hat auch das Drive-By-Shooting erfunden vom Motorrad aus mit 2 Leuten. Die hat ihre eigenen Ehemänner getötet, daher ihr Beiname schwarze Witwe. Die gilt als Psychopath und eine der schlimmsten Drogenbossinnen oder generell Drogenbossen, die es jemals gab in der Geschichte der Drogenkartelle. Und jetzt gibt es eine Miniserie auf Netflix, Griselda. 6 Episoden mit Modern Family Star Sophia Vergara. Die hast du Modern Family jemals gesehen? Das ist nicht so dein Genre, ne?
Ich habe eine Folge versucht, habe dann nochmal eine zweite angefangen, gemerkt, boah, ist das unlustig.
Auf jeden Fall, sie da drin zu sehen, ich meine, ist eine der Bestverdiensten in Hollywood, aber hat nie so den Sprung da raus geschafft und dachte ich so, ob das passt, so mit Prothese im Gesicht wird die Geschichte dieser Frau erzählt, die quasi diesen Weg geht nach
in
Miami.
Ernst?
In Ernst, mhm. Komplett in Ernst. Und so 3 dieser 6 Episoden beziehen sich quasi auf eine Frau, die mit ihren 3 Söhnen flieht und die beschützen will und überlegt, wie sie es machen kann, weil die hat noch 1 Kilo Kokain mitgenommen. Die flieht, weil sie gezwungen wurde, mit dem Bruder ihres Mannes zu schlafen, um Schulden zu begleichen, was der aber nicht so schlimm fand, weil die war ja eh früher mal Prostituierte. Und da wird so ein bisschen dieser traurige Background angedeutet, aber im Grunde ist es eine Geschichte von Aufstieg und Fall von einer Frau, die dann irgendwann ihre Psychosen kriegt und die letztendlich dieses ganze destruktive System befeuert, was eben Drogenfilme mit sich bringen, von den Machern der Narcos-Serie. Und das Problem ist, sehr finde ich, hier wird dieser Fokus von einer Frau, die ihre Kinder liebt und versucht, die zu beschützen und das als Motiv zu nehmen, sehr romantisiert. Weil die wahre Griselda Blanco, die ist als Kind von ihrer Mutter geflüchtet, weil die schon als Kind missbraucht, misshandelt wurde. Die hat sich Straßenkinder-Gangs angeschlossen. Die hat, ich glaube, im Alter von also als Minderjährige den ersten Mord begangen. Mhm. Und die war immer schon auch ein abgrundtief böser Mensch, wenn du über sie liest. Und hier wird es so nahbar gemacht. Und in dem Moment, wo es dann kippen könnte oder müsste, schafft es Sophia Vergara nicht, das zu transportieren. Die redet zu viel und ihr fehlt in der Ruhe diese Kraft und diese Angst, die es ausstrahlt. Und das hat Netflix mit Serien wie Dama oder Narcos gezeigt. Da spielt der Maura Pablo Escobar. Und wenn der einfach nur dich anguckt, bekommst du schon Schiss. Und das kann sie nicht abbilden. Und da kommt sie an ihre Grenzen und vor allem haben sie ringsrum so ein paar Leute mit einer richtig krassen Aura in Griselda drin, sodass ich die Schauwerte insofern spannend fand, als dass es mich bei der Stange gehalten hat. Aber am Ende, wenn du in diesen Abgrund von Mafia und Drogenkartelle steigst, Richtung Sicario und so, musst du eigentlich noch brutaler und expliziter werden, als die Serie es mag. Es gibt ein bisschen Nacktheit, es gibt ein bisschen abgetrennte Köpfe, aber viel zu spät wird die sehr aggressiv und dreht erst richtig auf die Serie und dann sind wir eigentlich auch schon beim Fall. Hat ein zu unwirkliches Tempo und wirklich ein großes Problem. Ich würde denken, wenn du die Serie schaust, würdest du nicht sagen, aha, das ist dieser ganz, ganz schlimme Mensch. Da hätte noch ein Porträt einer viel böseren Figur im Fokus
stehen. Das erinnert mich voll an das hier. Hast du da dieses
Mafia-Mama?
Mafia-Mama mit Toni Collette ist von Catherine Hardwicke, also der Dame, die den ersten Twilight gedreht hat. und kam letztes Jahr, glaube ich, mit Monica Bellucci und Toni Collette eben auf, ich glaube, Amazon findet man den. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Thumbnail vorbei scrolle, denke ich so, boah, ist das scheiße. Und es klingt ein bisschen...
So, also scheiße ist es nicht. Also auch so die Votings, die so generell reinkommen, auch der 70er, 80er-Jahre-Look, das ist nicht schlecht. Aber das ist einfach, das ist ein Genre, wenn du über Mafia und Drogenkartelle erzählst, dann hast du die großen Vorbilder. Da hast du dann Pate und da hast du Casino und da hast du Goodfellas. Und da weißt du, wie es geht. Zumal sie auch Pate in dem Film gucken und der vierte Sohn von ihr hieß auch wirklich Michael Corleone.
Ja.
Dann hat sie den nach Michael Corleone benannt. Und sie hat, war auch, glaube ich, in der richtigen Reihenfolge, ich glaube, sie war ein Türöffner für Pablo Escobar, wenn ich mich richtig erinnere. Also die ist, du hast von ihr noch nie gehört, ich habe mir so Dokus wie Cocaine Cowboys und so angeschaut. Die ist eine der düstersten Figuren in diesem ganzen brutalen Drogengeschäft. Und wenn du sagst, das fass mal jetzt an, ne, dann das schafft die Serie nicht abzubilden, finde ich.
Das ist so schade, so, weil sie zählt dann mit Sydney Sweeney, gut, bei der kannte ich jetzt noch nicht so viel, aber sie zählt dann zusammen mit einer anderen, nämlich Daisy Ridley, über die wir jetzt dann sprechen können, auch noch zu einer dritten Frau, bei der ich dieses Mal dachte so, es ist so schade, dass sie diese Karriere, die da sein könnte, nicht so wirklich fortgeführt wird, weil Limitierungen beim Schauspiel da sind. Das ist mir jetzt bei Das Erwachen der Jägerin oder The Marsh King's Daughter, der seit, glaube ich, letzter Woche Donnerstag in den Kinos läuft, sehr stark aufgefallen.
Im Vergleich auch zu Ben Mendelsohn dann einfach.
Ja, ich fand Ben Mendelsohn, der hier den Marsh King, also den, ich glaube, was, Marschkönig oder Matschkönig, ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen heißt.
Jacob.
Genau, der ist ein Entführer, Mörder, böser Mensch. Am Anfang lernt man ihn kennen, wie er mit seiner Tochter jagen geht und stellt sich dann heraus, diese Dreisamkeit, ne, sie leben draußen im Wald in einer kleinen Hütte, Mutter, Vater, Kind. Stellt sich aber schnell heraus, dass die Mutter da nicht freiwillig ist und dass sie das Kind in Gefangenschaft bekommen hat, weil er die Mutter entführt hat. Und mit diesem Trauma wächst dann quasi das junge Mädchen auf, wird zu einer erwachsenen Frau, gespielt von Daisy Ridley. Und
um es mal zu sagen, man sieht das nicht, wie sie aufwächst. Das finde ich das größte Problem an dem Film. Es gibt ein Kind und dann ist sie eine erwachsene Frau.
Genau. Und ich finde, zwischen Kind und erwachsener Frau ist auch so eine extreme Diskrepanz in der Art und Weise, wie die Figuren auch gezeichnet werden. Ben Mendelsohn ist dann eine ganze Weile nicht zu sehen und es spricht für sein Schauspiel, dass man seine Aura auch eine ganze Weile lang spüren wird. Ich finde aber auch, dass er hier auch nicht besonders gut ist, weil der war in anderen Rollen schon sehr viel besser, sehr viel verstörender. Ben Mendelsohn ist jemand, der eigentlich einen Bösewicht sehr gut spielen kann. Aber hier ist das Drehbuch auch einfach nicht gut. Und da bin ich mir nicht sicher, liegt es am Drehbuch oder am Buch? Es basiert ja auf einer sehr erfolgreichen Romanvorlage offenbar, bei der ich beim Originaltitel dachte, boah, das könnte jetzt ein spannender Thriller werden. Das Erwachen der Jägerin klingt allerdings wieder sowas wie, was Catherine Hardwick, die Twilight-Regisseurin, drehen würde. Oder Neil Burger schon vorher mit den Divergent-Filmen unter anderem gemacht hat. Also so Teenie-Kram. Und das, was man bekommt, ist aber nichts von beidem. Also es ist so einer, wo ich in der Mitte des Films auf Toilette ging, auf die Uhr guckte und dachte, boah, ist schon die Hälfte rum. Ja, es ist ja noch nichts passiert. Ne? Es ist einer, der wirklich sehr, sehr lange vor sich hin dümpelt und bei dem ich leider die meiste Zeit Daisy Ridley in die sehr, sehr starren Augen gucken muss, die überhaupt nichts mit der Rolle anfangen kann.
Boah, ich das Gefühl hatte so richtig, weil diese Hassliebe, die im Kern steht zwischen Vater und Tochter, fand ich gar nicht mal uninteressant. Aber
die
dieser, ich finde diesen großen Zeitsprung, das ist das große Problem, weil wir sehen am Anfang eine Tochter, die wird aus ihrem gewohnten Umfeld umrissen, liebt eigentlich ihren Vater und verachtet ihre Mutter. Mhm. Und dann haben wir einen Zeitsprung zu jemandem, der den Vater verachtet und zu der Mutter den Kontakt abgebrochen hat, wie es genau dazu kam. Also alles, was sie charakterisiert für ihr Erwachsensein, fällt dann weg. Und dann wird mir irgendwann noch erzählt, gibt es quasi so eine Art vielleicht Ziehvaterfigur, die dann auftaucht und so reingeschrieben wird in diesem Film. Aber wenn ich diesen Übergang nicht spüre, habe ich diese erwachsene Frau vor mir, für die ich überhaupt nicht empfinde, um was es geht. Und gerade diese Verbindung zur Mutter, also das hat sich mir gar nicht erklärt.
Und als Kind ist sie so ein Kind, so sehr forsch, sehr, ne, ist so eine regelrechte, wird von ihrem Vater ja auch zu so einer Jägerin ausgebildet, die in der Natur einfach nur an einen abgebrochenen Zweig guckt und dann die Himmelsrichtung ausrechnen kann, aus der Wind jetzt kommt und kann einfach alles
und ganz
erspüren und ist auch so, man merkt, sie ist stark. Ne? Es gibt dann diesen Moment, da wird der Vater geschnappt und da entkommt sie durch ein Fenster, weil sie unbedingt zu ihm kommen möchte. Und dann, Schnitt, sieht man eine total verunsicherte Daisy Ridley, die in so einem sozialen Umfeld überhaupt nicht klarkommt. Und das erklärt sich gar nicht. Auch wenn sie es versuchen, immer wieder durch Exposition dann herzuleiten, dass sie sagen, ja, in der Natur hat sie sich wohler gefühlt, diese ganzen Menschen. Aber du fragst dich dann, wie hat sie es denn dann überhaupt all die Jahre hinbekommen?
Ja, das zeichnet einfach kein Bild. Genau, also, als hätten sie im Buch, das was wahrscheinlich, ich hoffe, dass das im Buch drin steht, dieser Übergang, hätten sie sich für die falschen Parts entschieden, die sie rausstreichen. Da gibt es auch so ganz ungelenk, wie sie mit ihrem Mann darüber redet, ob sie sich jemals kennengelernt hätten, wenn sie ehrlich gewesen wären. Das fühlte sich so lieblos an,
die dass beiden ich haben dachte, gar keine Chemie.
Dass ich dachte, das. Also das deswegen war, weiß ich irgendwie nicht, ob man es Daisy Ridley alleine anhängt. Nee. Also für mich fühlt es sich nach schlechter Inszenierung mehr an.
Man merkt gerade, wenn sie mit Gareth Hedlund, der spielt ihren Mann, zusammenspielt, die beiden transportieren Ehe null. Also man hat auch, wie sie miteinander nicht reden, muss man sagen. Ne? Es gibt so mehrere Situationen, wo sie sich lieber aus dem Weg gehen, statt zu reden. Klar, auch das ist bei Beziehungen durchaus möglich, aber auch das muss man herleiten. Aber das kriegt das Drehbuch alles nicht hin, beziehungsweise dann vielleicht.
Selbst das würde ja eine Stimmung transportieren, oder?
Ich finde, das ist ein richtig guter Schauspieler. Ich finde, der kann das trotzdem rumreißen, aber dafür ist Daisy Ridley einfach nicht da. Gareth Hedlund sowieso nicht. Und Ben Mendelsohn reißt hier leider auch gar nichts. Deswegen, ich finde, es ist halt kein Thriller, weil ich habe nie Thrills gespürt. Habe auch irgendwo ab der Hälfte gedacht, so zu wissen, worauf es hinausläuft. Und genau das passiert dann auch. Und dachte dann auch, ich will nicht mal sehen, dass das passiert, was ich glaube, was passieren könnte. Und als das dann passierte, dachte ich so, genau, ich hatte also recht. Also es ist so ein richtig ödes Ding.
Na und auch wenn das so, ich meine, der heißt ja dann im Original The Marsh King's Daughter, also dieses Thema Sümpfe.
Ja.
Also dieses Thema Wildnis ist sehr behauptet, aber findet ja überhaupt nicht genug statt. Da fand ich jetzt zum Beispiel der Gesang der Flusskrebse viel besser verortet in diesen Landschaften, denen ja immer so was Geheimnisvolles.
Oder True Detective, die erste Staffel.
Genau.
Die musste ich auch
die neue soll ja gigantisch sein. Das höre ich richtig viel.
Mit Jodie Foster?
Ja. Ich höre, die soll richtig gut sein. Muss da wirklich mal reingucken. Jetzt ein paar Mal gehört.
Ja.
Tja.
So viel da. Also diese Woche sehr viel Mittelmaß, muss man sagen.
Ich habe noch ein Mittelmaß für dich mitgebracht.
Oh.
Den neuen Liam Neeson-Film.
Ach, da bin ich aber überrascht, dass der Mittelmaß
ist. Nee, war es besser als deine letzten.
Ja?
Ja. Also Saints and Sinners, Heilige und Sünder oder In the Land of Saints and Sinners. Spielt Nordirland 1974. Fühlt sich auch wirklich nach Banshees, nach Inisherin an, in so einer Grafschaft, die ganz verlassen ist. Er spielt einen
Vater,
nein.
Ex-CIA,
ja. Ex-Soldaten und Profikiller.
Profikiller.
Der seinen Job eigentlich an den Nagel hängen will und der lässt immer seine Opfer die Gräber ausheben. Und wenn er sie dann umgebracht hat, wird noch ein Bäumchen drauf gepflanzt, da ist schon so ein kleiner Wald entstanden. Aber dann dieser Grafschaft kümmert das keinen. Aber er beschützt zum Beispiel seine Nachbarin, die er mag, oder ein kleines Mädchen, deren Onkel übergriffig ist. Und als er sich mit dem Onkel anlegt, wird klar, der ist Teil von einer IRA-Truppe, also Terroristen in der Zeit, die in dieser Grafschaft gerade Unterschlupf suchen. Und da kommt Kerry Condon ins Spiel. Kennst du die noch? Oscar-Nominierte aus Banshees of Inisherin.
Ah,
die Schwester.
Ja.
Und die spielt tatsächlich eine interessante Gegenspielerin, so richtig tough und straight und gerade raus. Und dann entpuppt sich Saints and Sinners als ein sehr vorhersehbarer, bisschen zu lang geratener, aber irgendwie in irische Musik und Optik eingefangener Western.
Ach, da muss ich den gucken.
Sind so Western-Einstellungen, er rennt auch viel mit der Flinte rum. Ist jetzt nicht übermäßig dolle, aber irgendwie ernst zu nehmen als dieser ganze zuletzt komplett generische Liam Neeson-Kram. Du hast auch das Gefühl, dass er sich so, ich glaube, der ist ja auch irre, wenn ich mich nicht irre, dass er sich da einfach so ein bisschen mehr beheimateter fühlt. Auch ein Jack Gleason mit dabei, den ja alle als Joffrey in Game of Thrones hassten, auch kaum wiederzuerkennen als so ein psychopathischer Killer-Nachwuchs, der aber ein bisschen mehr zu bieten hat. Oder auch noch Kieran Hines.
Mhm.
Also wirklich nicht mal uninteressant.
Irische Elite.
Ja, also es ist kein guter Film, aber irgendwie so ein irischer Western in den
70ern. Ich muss sagen, so bei Liam Neeson, da bin ich schon auch durchaus dabei. Ich glaube, Cold Pursuit war einer, den ich auch ganz okay fand.
War das bei uns Hard Powder? Hieß der, der war den Schneeflugfahrer gefahren?
Kann sein.
Also das war mein Lieblingsfilm der letzten Jahre, weil er sehr
Run All Night fand ich noch ganz gut. Da spielt er, glaube ich, mit Joel Kinnaman zusammen, der seinen Sohn spielt und der baut dann Scheiße und da müssen sie vor, ich glaube, Ed Harris spielt einen Mob-Gangster oder Mob-Boss, der sie dann verfolgt und der war auch zum Beispiel kein guter Film, aber bei Liam Neeson ist es wie bei Gerard Butler, bei dem ich jetzt auch zu Weihnachten Plane nachgeholt hatte. Die sind irgendwie, selbst wenn sie nicht so gut sind, noch gut genug. Es gibt dann halt wirklich auch schon krasse Scheiße bei denen, aber irgendwie guckt man die ganz gern. Also Gerard Butler und Liam Neeson haben irgendwie diese Gravitas.
Du hast Plane nachgeholt, hast du gesagt.
Ja.
hast du gerade gesagt, warte mal, hast du gerade gesagt, wie du den fandest?
Ich fand den ganz gut.
Ja, ne? Weil ja. Du warst damals überrascht, auch die Schüsse teilweise, also die wie brachial.
Ey, das
also auf der Insel, dann haben sie gut aufgedreht zusammen und dieses Gespann mit ihm, dem Flüchtling.
Das hätte ruhig auch so von, ich weiß nicht, den kennst du wahrscheinlich nicht, Passagier 57 mit Wesley Snipes, hätte auch ein Remake davon sein können mit ein bisschen mehr Story hinten dran und hätte perfekt in die 80er gepasst. Das hat mir ganz gut gefallen und deswegen, ich ping jetzt ein paar Mal an dem Thumbnail von In the Land of Saints and Sinners, war mir aber halt so unsicher, Liam Neeson, aber dann gebe ich dem vielleicht doch eine Chance, weil irgendwie klingt es nicht schlecht.
Ganz, du wirst ja wie ich im Original schauen, keine Chance, dass du es verstehst. Schlimmer als Banshees of Inisherin.
Ja, ja.
Kieran da musst Hines du wirklich englische Untertitel und nicht CC anmachen.
Weil Kieran Hines ist aber auch schon, also die Stimme ist ja schon quasi so tief und dann auch noch das. Aber
nee, das ganze Ding ist wirklich so in diesem irischen durchgebrettert. Erzähl mir doch mal von Henry Cavills neuem, mit der schlimmsten Frisur aus meiner Sicht, die ich je gesehen habe.
Das ist schon falsch. Also du fragst nach einem Film von Henry Cavill oder vielleicht John Cena.
Kommt der nur 10 Sekunden dran vor?
Na, nicht wirklich. Aber wenn wir jetzt über Argyle reden, der vielleicht größte Kinostart, den wir jetzt im neuen Jahr gerade haben, wenn man jetzt mal Mean Girl.
Ach, du meinst jetzt im Januar?
Ja, aber
Dune ist 4 Wochen.
Nee, jetzt. Okay, aber jetzt der erste große oder größere Kinostart, bei dem ich das Gefühl habe, es gibt tatsächlich ein paar Leute mehr, die sich darauf freuen. Das ist der neue Film von Matthew Vaughn. Der hat uns zuletzt mit dem katastrophalen The King's Man beehrt. Den fand ich ja unterirdisch.
Aber vorher 2 gute Teile?
Nee, den zweiten fand ich auch schon schlecht.
Echt?
Ja, den ersten finde ich ja auch nur gut. Also Matthew Vaughn,
der Kirchenszene.
Matthew Vaughn ist für mich Hit or Miss. Ne, der hat diesen Sternenwanderer gemacht, einen sehr schönen Fantasy-Film, den ich gut fand. Den X-Men First Class hat er gemacht, Kick-Ass hat er gemacht, die ich gut finde. Aber dann gibt es halt auch echt Schrott. Und Argyle ist so irgendwo in der Mitte, aber mit Tendenz nach unten. Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer, du hast ihn aber auf jeden Fall gesehen, den Trailer, der für mich schon zeigt, wie wirr dieser Film ist. Beginnt mit einer Szene, in der spielt Henry Cavill eben den Geheimagenten Argyle, der zusammen mit seinem Buddy oder Partner John Cena Fälle aufdeckt und stellt sich dann nach einer relativ kurzen Zeit im Trailer heraus, ach Moment, das ist nur etwas, was gerade geschrieben wird.
Was mich an diesen Sandra Bullock-Film vom letzten Jahr erinnert hat, wo sie mit Channing Tatum,
The Lost City,
der ja auch seine Figur war, aus einem Buch.
Genau. Also generell gibt es ja mehrere Filme oder auch Serien, ne, wo es darum geht, dass jemand etwas schreibt oder erfindet. Es gibt hier diesen Nocturnal Animals, es gibt die unendliche Geschichte.
Richtig gut fand ich damals Jim Carrey in Nummer 23. Sein sehr ernster.
Genau. Gibt es nicht noch einen Johnny Depp-Film, wo er auch irgendwie Sachen schreibt? Also es gibt diese
das geheime Fenster.
Die Prämisse ist nicht neu. Ne? Aber hier geht es dann darum, Ellie Conway, gespielt von Bryce Dallas Howard, spielt eine Autorin, die schreibt diese Bücher. Und dann fährt sie eines Tages mit dem Zug zu ihrer Mutter. Da ploppt dann Sam Rockwell auf, alles im Trailer noch zu sehen. Und da stellt sich heraus, dass diese Bücher, die sie schreibt, wohl so nah an der Realität sind, dass eine echte böse Organisation namens The Division, heiße sie, glaube ich, die verfolgen sie nun mit ganz vielen Killern, angeführt von Bryan Cranston. Und du denkst dort auch am Anfang die ganze Zeit so, was erzählen die hier? Weil so vieles sich miteinander vermischt. Henry Cavill, wie gesagt, es gibt nur diese Anfangsszene, dann ist der immer nur so in kurzen Einspielern zu sehen, weil sie offenbar wird angedeutet, dass sie sich in ihre eigene Romanfigur verliebt hat. Sie hat natürlich kein Liebesleben. Und dann kommt Sam Rockwell rein, bei dem ich dann dachte, oh, hier ist kurz ein Lichtblick, weil bis dahin ist der Film konstruiert, ist wirr, ist genauso wie bei Matthew Vaughn, das auch in letzter Zeit üblich ist, ist leider inszenatorisch ganz bieder und ich mochte den ehrlich gesagt gar nicht. Die Musik ist so Larifari, die Einstellungen sind Larifari, also alles sehr inspirationslos. Und dann kommt der rein und du denkst so, oh, Sam Rockwell, der kann was. Und die ersten Momente mit ihm sind auch so im Zug, wenn er dann die ersten Sachen sagt, dachte ich, ah, deswegen mag ich den Typen. Aber dann kommt er danach leider nicht mehr zur Geltung, weil die Chemie zwischen den beiden funktioniert gar nicht. Die Action nimmst du ihm nicht ab, ist auch leider überinszeniert und funktioniert nicht wirklich. Und die Handlung bleibt eigentlich die meiste Zeit bei Bryce Dallas Howard und die ist auch leider im Film fehlbesetzt. Ich fand Argyle unterirdisch. Ich bin auch da, es tut mir wieder leid, das sagen zu müssen.
Ich finde, den Trailer sieht aber auch überhaupt nicht interessant aus.
Nee, ich saß gestern in einer Pressevorführung, die war übelst voll, also richtig, weil es durften Leute wohl Begleitung mitbringen, anders konnte ich es mir
nicht erklären. Und der Bahnstreik ist vorzeitig geendet, so konnten alle dahin.
Ja, naja, aber sonst sind solche Pressevorführungen nicht so voll, die haben Kino 1 im Zoopalast fast voll gemacht. Also ernsthaft? Ich dachte, was, da saßen noch wieder Leute bei denen, ich dachte, die sehe ich nie in Pressevorführungen. Anyway, es gab
auch Apple Geld in die Promo bestimmt rein.
Es gab nicht viele, aber es gab relativ viele Lacher, obwohl ich wieder mal gar nichts lustig fand, was mich aber noch am meisten wirklich fasziniert hat, dass ich mich ja seit Tag 1 frage, was macht diese Katze die ganze Zeit? Im Trailer sieht man sie sehr prominent, man sieht sie auf dem Cover. Irgendjemand hat mir mal erzählt, das sei die Katze von Claudia Schiffer. Es ist natürlich wieder von Claudia Schiffer produziert, die ist ja die Ehefrau von Matthew Bourne. Und angeblich oder anscheinend hat die ihre Katze in diesen Film hineingeschrieben.
Aber hat Claudia Schiffer da ein PGA hinten dran stehen?
Ja, ja.
Okay.
Ja. Ja, ja, die Firma heißt sogar Claudi. Also wie wolkig, also mit Y hinten drin. Claudi heißt die Produktionsfirma, mit der sie das produziert haben. Also die hängt da mit drin und ich weiß nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, aber es soll die Katze von ihr sein. Und die Katze hat überhaupt keine Bewandtnis für die Handlung. Gar keine. Und ist dann immer wieder in Szenen drin zu sehen, ist furchtbar animiert. Der Film sieht auch schrecklich aus. Es gibt ganz viele computeranimierte Actionsequenzen, die sind wieder so schlimm. Und dann sind da Schauspieler drin, die eigentlich was haben, aber dann nicht genug. Also John Cena und Henry Cavill, tut mir leid für deine Frau, aber die beiden können meiner Ansicht nach nicht viel.
Tut es auch so wegen Henry Cavill.
Genau, wegen Henry Cavill. Bryce Dallas Howard sieht es ähnlich aus. Und Sam Rockwell, der ist verschenkt. Genauso wie Bryan Cranston. Der hat noch die besten Momente, aber es ist gar nichts. Ich fand den einfach nur
öde. Okay, ich hole den mit regulärem Publikum nach diese Woche. Ich bin mal gespannt.
Ich
aber
bin gespannt,
ich erwarte,
ob Leute da reingehen. Ich bin ganz hin und her gerissen zwischen, ist das was die Leute überhaupt interessiert? Und es tat mir auch ein bisschen leid, so, weil ich dachte, dem kann man gar nicht so viel vorwerfen, weil der hat so Momente, aber die haben bei mir gar nicht geklickt.
Okay, gucken wir mal was. Aber ein kleiner Bogen zwischen Liam Neeson und Claudia Schiffer. Wo treffen sie sich?
In.
Hast du es vor Augen?
Ja, ist das nicht auch in tatsächlich Liebe?
Jawohl!
Ja.
Da treffen die sich. Haben wir noch was?
Wolltest du nicht noch 1 Million Minuten?
Möchtest du?
Nee.
Kann ich auch nächste Woche erzählen.
Ist der gut?
Ich finde schon. Fertig.
Am Zoopalast hängt ein großes Plakat. Ich finde, da sehen Tom Schilling und Caroline Herfurth mega alt drauf aus, beide.
Sie sehen auch beide nicht wie die Jüngsten im Film aus.
Ja, aber Caroline Herfurth, ich habe da jetzt auch von ihr ein paar Fotos gesehen. Die ist jünger als ich.
Ey, aber die reißt krass was runter. So als Regisseurin und Schauspielerin zieht die Leute ins Kino. Soll ich es nächste Woche erzählen? Und wenn der Film zwar schon raus ist, dann wird er nächste Woche ein bisschen was
haben. Erzähl doch jetzt so schnell noch.
Okay. 1 Million Minuten ist...
Also ich habe mich ein bisschen schockiert, weil die beiden sind, glaube ich, gleich alt und sind jünger als ich und sehen echt...
Okay, Tom Schilling sieht immer ein bisschen aus wie 17. In a good way. Also sieht immer viel jünger aus.
Aber er sieht alt aus diesmal.
Okay, basiert auf einem Roman, gleichnamiger Roman, geht um Vera und geht um Wolf. Er arbeitet als Umweltexperte unter anderem bei der UN, ist deswegen viel unterwegs, auch mal nach New York für 3 Tage Tagungen und sie ist Architektur studiert, aber stellt ihren Job zurück, dann kümmert sich um die beiden gemeinsamen Kinder. 5-jährige Tochter und ein 1-jähriger Sohn. Und die Tochter ist entwicklungsverzögert und das bringt natürlich noch mehr Aufwand damit, sich um sie zu kümmern. Und er kommt mal wieder aus New York zurück, hat ganz tolle Sachen geschafft und will eigentlich feiern und sie sagt, du, ist toll, was dir alles passiert ist, aber ich kann nicht mehr. Ich mache hier seit 5 Jahren, reibe ich mich auf, Haushalt, Kinder, versuche ein bisschen Job zu machen. Ich bin am Ende. Es muss sich was ändern. Und er sieht das aber auch nicht so richtig. Also so ein ganz Grundkonflikt, der erstmal zustande kommen kann. Und das ist ein ganz gutes Beispiel bei diesem Film, wo ganz viele Drama und Komödie, was es so zusammen ist, kippen könnten, in dem alles so total überzogen gespielt ist, Vorwürfe und man redet nicht miteinander, aber sie sagt ihm, ey, ich kann nicht mehr und er sagt dir auch seine Position, du kannst beide verstehen und die versuchen mal zur Abwechslung in so einem Film zusammen als Team was zu reißen. Ein bisschen überzogen aufgezogen, weil die Tochter wünscht sich dann irgendwann 1 Million Minuten nur für die schönen Dinge und er rechnet aus, okay, es sind knapp 2 Jahre und sie darf sich auf dem Globus aussuchen, wo es hingeht und deswegen geht es für die Familie nach Thailand und es geht nach Island. Also schon 2 sehr schöne Settings, wo sie versuchen, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Was ganz gut ist, ist, dass die Chemie zwischen Tom Schilling und Caroline Herfurth wirklich funktioniert und dass die sich ein bisschen zurückgenommen spielen. Es gibt zum Beispiel eine Szene an einem Strand auch, wo die Kamera clever agiert. Er mal wieder an seinem Arbeitsthema, spielt eigentlich gerade mit der Kleinen, weil er sich um sie kümmern soll am Strand. Dann klingelt das Telefon, er geht ran, dreht sich um und siehst im Hintergrund, wie die Kleine Richtung Wasser läuft. Und denkst, jetzt kommt das große Drama, die ertrinkt da gleich, was auch immer. Aber in Wirklichkeit guckt die sich bloß Krebse an oder Fische im Wasser. Und der Film hat immer wieder so Sachen, wo du denkst, da sind wir konditioniert drauf, jetzt wird das und das passieren. Es passiert aber gar nicht. Mhm. Und dann, wenn er mal ernst sein müsste, ist er eigentlich ein bisschen beschwingter und lustiger. Und dann, wenn du denkst, ah, jetzt kommen wir Richtung Finale, alles wird gut, passiert eigentlich was ziemlich Tragisches. Mhm. Und deswegen hat er so eine gewisse Ernsthaftigkeit und zwei Hauptdarsteller, die eine Chemie haben. Nur hinten raus gibt es so einen für mich reingedrungenen Konflikt in Island, der mir ein bisschen zu viel ist. Aber es ist so ein Film, der, klar, zu sagen, ich breche jetzt hier 2 Jahre die Zelte ab und reise durch die Welt, das kann sich nicht jeder leisten. Also wir arbeiten schon auf so einer First-World-Problem-Ebene. Aber darüber hinaus ein Film, der so oft, wenn er an die breite Masse zielt, immer so peinlich anstrengend ist, aber hier in so Gefilden fährt, wo ich dachte, fand ich angenehm. Fand ich wirklich angenehm anzusehen. 1 Million Minuten. Ja, ist auch das Regiedebüt von dem Produzenten, der sonst die Caroline Herfurth-Filme macht.
Ah, okay.
Der hier mal von Produzent auf Regie wechselt. Und ich mochte das gerne. Ja.
Ich finde tatsächlich schade, das war zumindest Gedanke, den ich hatte, wenn ich auf dieses Plakat gucke, der Name. Ich finde, 1 Million Minuten ist so ein deutscher Name. Und ich kann dir gar nicht sagen, was mein Problem damit ist. Wahrscheinlich einfach, weil ich in meinem Kopf so viele Titel abgespeichert habe, die so deutsch wirken, die ich verknüpfe mit ganz vielen Filmen, die mir nicht gefallen haben. Und ich hatte dann deine Review
gesehen. Wir hatten ja auch erst 60 Minuten letzte Woche.
Ja, aber ich hatte deine Review gesehen und hatte gesehen, dass du eine gute Wertung gegeben hast. Und dann dachte ich so, ich hoffe, dass es da nicht so vielen Leuten auch so gehen wird wie mir, die für sich im Kopf da schon einen Strich dahinter setzen und sagen, ja, warum?
Eigentlich Caroline Herfurth, wenn sie auftaucht, zieht sowieso ein relativ großes Publikum.
Und Tom Schilling spielt ja immer einen guten
Sachen mit. Und Tom Schilling, genau, der zieht eigentlich, sage ich mal, ein cineastischeres Publikum dazu. Und ich finde, das trifft sich ganz okay in der Mitte. Also ein bisschen mehr auf breite Masse. Aber du merkst schon, da ist sich Gedanken hintergemacht worden.
Ich war mir nicht sicher, ob das, was ich auf dem Plakat, wie gesagt, sah, dass sie so älter aussehen, ob das was mit dem Film zu tun hat. Hat es aber nicht.
Nee, gar nicht.
Nee, okay.
Nee, die sind einfach inzwischen so alt, wie sie sind.
Ja, wie gesagt, so alt sind sie nicht.
Kann nicht jeder so frisch und konserviert wie du daherkommen mit einem Strahlen, David?
Bin ich auch nicht
mehr. Mit einem Strahlen.
Ja.
Mit einem Strahlen.
Damit sind wir ja für diese Woche durch, ne?
Ja. Also Community-Folge nächste Woche, oder was?
Ja,
na dann hier sind die Spotify-Kommentare freigegeben für Fragen.
Genau.
Spotify, unser Cutter-Produzent, wird dann noch im Urlaub sie alle freigeben, damit wir sie sehen. Ist jetzt verdonnert, er nickt, weiß ich. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Es war schön mit euch. Also mit David, mit dir war es schön.
Dankeschön.
Mit den anderen sowieso.
Gebe ich zurück.
So,
bis dann.
Tschüss, bis nächste Woche.
Ja.